Deutsches Reiseradio mit Rüdiger Edelmann. Schön, dass wir Sie heute zu einer Einkaufstour einladen dürfen. Natürlich ist es nicht irgendeine Tour. Es geht vielmehr um das neueste Angebot des Tourismusmanagements der Stadt Fulda. Als Bischofssitz mit aller Geschichte und als Barockstadt hat Fulda einen herausragenden Ruf. Erreichbar ist die Stadt durch ihre zentrale Lage mit der Bahn aus jeder Ecke Deutschlands ziemlich problemlos und im Sommer bietet sich nicht nur eine herrliche Umgebung, sondern auch der herausragende Musical-Sommer im Schlosstheater. In diesem Jahr steht der Medicus auf dem Programm vom 14. Juni bis zum 27. August. Sightseeing, Kultur, Geschichte, Erholung, vier Faktoren, die ideal sind für eine Wochenendreise nach Fulda. Stadtführung gibt's reichlich und beim Tourismusmanagement lässt man sich auch immer wieder Neues einfallen. Premiere in diesem Jahr hat eine Tour mit dem schönen Titel Fürstlich Shoppen. Damit wäre der Faktor 5 zum perfekten Wochenendtrip erfüllt. Was aber hat's mit dieser Tour auf sich? Wir haben sie nicht nur vorab getestet, sondern natürlich auch nachgefragt bei Elisabeth Schrempf, der Leiterin des Tourismus- und Kongressmanagements Fulda.
Ziel unserer Gästeführung Fürstlich Shoppen in Fulda ist natürlich, den Besuchern mal etwas unbekanntere Geschäfte zu präsentieren. Auch Geschäfte, die Inhaber geführt sind und die ebenso das besondere Angebot haben. Wir haben eine Textildesignerin dabei, die auch mal ein bisschen was erzählt über ihre handwerkliche Kunst, die auch alle Sachen auch noch selbst macht. Und überhaupt ist Ziel dieser Führung, alles selbst und Handgemachte zu präsentieren. Also in erster Linie steht nicht nur der Shopping-Gedanke, sondern einfach das Handwerk, dass wir nochmal unsere Handwerker auch präsentieren können und zeigen, was es einfach noch an schönen handgemachten Dingen hier in der Stadt gibt.
Am 8. April ist Premiere. Dann gibt's die Tour jeden Monat und für Gruppen auch jederzeit nach Vereinbarung. Natürlich gibt es keine gute Tour ohne einen Probelauf. Und an diesem durften wir teilnehmen. Folgen Sie uns also bitte jetzt auffällig zur spannenden Shoppingtour à la Fulda. Stadtführerin Stefanie Faulstich wartet schon am Treffpunkt vor der Tourismusinformation.
Verdanken wir ja eigentlich einer Klostergründung durch den heiligen Bonifatius, der uns hier so den christlichen Glauben näher bringen wollte. Und er hat auf seinen Reisen einen Ort gesucht zum Ausruhen, weil Reisen damals ja etwas anstrengender war wie heute. Und das sollte ein benediktinisches Musterkloster sein, wo man eben so nach den Regeln, ora et labora, beten und arbeiten, erstmal alles selber sich erwirtschaften sollte, was man so brauchte. Also Shoppen war jetzt nicht unbedingt damals schon im Vordergrund. Und durch die Grablege des heiligen Bonifatius hat das Kloster dann enormen Aufschwung genommen. Es kamen viele Pilger, für die die Mönche ja Fürsorge tragen mussten. Es kamen aber auch viele Mönche direkt ins Kloster, die hier leben wollten. Und so Mitte des 9. Jahrhunderts ist man auf eine Zahl von über 600 Mönchen gekommen. Und das war jetzt zu viel, um eben alles selber zu versorgen. Und so ein Blick darauf wirft eine Kaiserurkunde aus dem Jahr 836, wo Abt Trabanus Maurus das Recht erhielt, im Land Handel zu treiben oder per Schiff, ohne dafür Zoll zu zahlen. Und was den Mönchen besonders gefehlt hat, waren Kleider. Die hatten also nicht genug Kleider für alle Mönche. Und das mussten sie sich besorgen. Und sie hatten auch viele Schenkungen erhalten, also Geld und Ländereien. Und davon bekamen sie auch immer Abgaben, also den Zehnten. Und das war auch wieder mehr, als sie verbrauchen konnten. Also mussten die damals auch schon anfangen, mit anderen Handel zu treiben, dass das eben nicht so zugekommen ist. Ja, und das Kloster war eben da, wo wir heute unseren Dom haben. Und der Abt des Klosters wurde eben durch diese Gegebenheiten dann auch Reichsfürst. Also Fulda wurde Fürstabtei. Und Klosterleben und Verwaltung, das ging nicht so ganz konform. Also musste der Abt sich dann einen Ort schaffen, wo es um die weltliche Verwaltung ging. Und das war so eine erste mittelalterliche Abtsburg. Und die stand da, wo wir heute eben unser Stadtschloss sehen, also unser Residenzbereich. Die Mönche, wie gesagt, brauchten dann Mitarbeiter im Kloster. So kamen dann also zunächst Knechte, Mägde, die im Kloster gearbeitet haben. Dann Handwerker dazu und zum Schluss auch die Kaufleute. Und die haben dann den dritten Teil des alten Fuldas, eben die Stadt neben dem Kloster, errichtet. unsere zweite Blütezeit, die Barockzeit, eben dann kam, hat Fulda eben diesen heutigen schönen Übernamen Barock statt Fulda. Und der Barock in Fulda, der ist ein bisschen besonders, weil wir alle Barockgebäude in einem Zeitraum von etwas mehr als 30 Jahren errichtet haben, also ein schönes einheitliches Stadtbild haben. Und der Fuldaer Barock eigentlich nirgendwo so richtig typisch Barock ist. Aber als jetzt so die repräsentativen Gebäude fertig waren, dann sollte die Stadt natürlich auch so ein barockes Gesicht bekommen. Und die Friedrichstraße ist da eben eigentlich so unser gelungenes Beispiel dafür. Die Menschen konnten natürlich nicht alle neue, schöne Barockhäuser bauen. Also hat man einfach die Fassaden der Fachwerkhäuser verputzt, eine Wand davor gestellt, Fensterschürzen angebracht, die neuen Mansarddächer aufgesetzt. Und schon hatte man eben die perfekte Illusion einer barocken Straße.
Also wir fangen an, wie gesagt, bei unserer Textildesignerin bei Createime, wo man auch Verschiedenes über ihre Werkstoffe erfährt.
Ja, und wir stehen jetzt hier vor einem besonders schönen Haus, dem Haus Rauscher. Das war früher ein Juweliergeschäft. Und da ist jetzt heute ein Textilgeschäft drin, Crea Art, was mit Naturtextilien arbeitet, also ein bisschen andere Kleidung machte. Und das ist jetzt unsere erste Station. Das ist ein Geschäft der anderen Art im wahrsten Sinne des Wortes. Auch das Wort Art spielt eine große Rolle. Ja, es geht natürlich hauptsächlich um Textil, und zwar um ein besonderes Textil aus Naturfasern. Und das ist sowieso wichtiger denn je, weil unsere Meere, weiß ja jeder mittlerweile, ist voller Plastik. Und nicht nur das, die Fische fressen das Plastik und wir wie Bumerang essen den Fisch mit dem Plastik. Ne? Und jetzt das neueste Ergebnis, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gehört, die Krebse haben mittlerweile so eine Tinktur da in sich, die krebserregend sind. Also der Bumerang kommt. Und deshalb besser jetzt anfangen, Plastikjacken und Hosen verbannen, überhaupt Tüten sowieso, wird ja schon gemacht. Und mein Schwerpunkt ist Naturtextil. Und das ist aber schon so in Vergessenheit geraten, die meisten wissen gar nicht mehr, was das ist. Ich wollte mal hören, sagen Sie mal ein Naturtextil. Das Einfachste, Seide. Das Schwerste schon. Wolle, ich hätte gerne noch ein anderes. Baumwolle, Hanf. Vier ist mir zu wenig. Leinen. Ja, Leinen. Dann gibt es noch, ist ein bisschen schwerer, aus Brennnessel gibt es ganz viele Fasern. Aus ja, Jute mittlerweile, früher wurden da nur Taschen gemacht, aber mittlerweile ist die Jute fast wie Hanf. Viskose ist zum Beispiel auch eine Naturfaser, nur die Produktion von der Baumwollrinde bis zur Zellulose ist nicht gerade so umweltfreundlich. Man braucht sehr viel Wasser und deshalb sollte man kann Viskose anziehen, kein Problem, ist alles aus Natur, aber muss nicht sein, wie zum Beispiel Modal und Tencel, was es da alles für Untergruppen gibt. Ne? Aber es gehört auch dazu. Und was ich immer ganz spannend finde, ob man auch was erfühlen kann. Also ich habe jetzt wirklich nur Naturstoffe, Sie brauchen kein Plastik erfühlen. Und deshalb finde ich das jetzt mal interessant, was Sie erspüren. Ich verteile jetzt mal, bitte einmal Augen schließen und die Hand öffnen. Und einfach nur erstmal fühlen, nicht schauen, nur fühlen. Und was meinen Sie, was das sein könnte? Wie fühlt sich das denn an?
Seide nicht.
Baumwolle, es ist ein bisschen auch schwer, nicht. Also Seide ist mit drin, aber okay, nicht nur. Aber was fühlen Sie noch?
Wie Niki-Stoff so ein bisschen. So,
Samt. Samt. Genau. Super. Das ist nämlich Seidensamt.
Ah, okay.
Ich war jetzt eigentlich nicht so einer der richtigen Marktplätze damals, sondern das hieß ja früher noch anders, das hieß auf der Tanzhütte. Und da haben sich dann die Kipperfrauen angesiedelt. Also es kam ja so von auswärts, die Bauern, die so ihre Produkte an den Markt gebracht haben. Und diese Kipper-Obstfrauen, die waren unterwegs, haben die schon vorher abgefangen, haben dann die Ware abgekauft und haben die dann mit ein bisschen Aufschlag hier weiterverkauft in der Stadt. Fanden die Kunden jetzt damals nicht ganz so toll, weil es ja etwas teurer geworden ist und haben sich dann natürlich beim Magistrat beschwert und der hat gesagt, okay, müssen wir nachgehen, haben das dann verboten, aber haben sie die Rechnung ohne die Kipperfrauen gemacht, die sind nämlich dann wieder hin, haben gesagt, also wir sind Bürger der Stadt Fulda, wir haben ein Recht drauf, einen Erwerb zum Lebensunterhalt zu führen und ihr könnt uns das nicht einfach verbieten und da haben die dann hin und her überlegt, wie sie es regeln können. Und dann wurde eben festgelegt, dass die eben hier diesen Platz zugewiesen bekamen. Also hier durften sie dieses Gewerbe betreiben oder eben auch zu Hause. Also man ist dann davon ausgegangen, die Kunden wussten, wo sie diese Frauen fanden. Und das war dann eben so der erste Platz hier für den Obst- und Gemüseverkauf. Und Gemüsemarkt heißt ja erst ab 1837. Und das ist eben der Platz, wo jetzt heute ja unser Wochenmarkt mittwochs und Samstag stattfindet, wo man dann also noch Gemüse, Obst kaufen kann.
Dann sind wir am Gemüsemarkt in einer Station und dort gibt es das Knopfparadies. Ich weiß nicht, wie viele Zehntausende von Knöpfe dort zu finden sind. Die Besitzerin ist mittlerweile 75 Jahre alt und mit ihr fällt und stirbt auch dieser Laden.
Einfach, wenn man was will, sagen, was man will und dann kriegt man es. Da sind die ganzen Kordeln, Bänder, Spitzen, Litzen und so weiter. Mein Vater hat diesen Laden gegründet. In 1933, brisantes Jahr, dann musste er in den Krieg, er war Sanitäter im Krieg. Dann hat er den Laden zugenagelt, das war hier unten am Eck, wo heute die Stoffburg drin ist, da hat er angefangen. Und das hier war ein Bombengrundstück. Und dann hat er das nach dem Krieg langsam wieder aufgebaut, sein Laden. Es war nämlich alles geplündert von den Einheimischen hier. Er hatte gar nichts mehr, als er zurückkam. Ja, und dann ging es weiter. 1986 ist er plötzlich verstorben. Dann war das ganze Sortiment und alles überaltert. Und dann war die Frage, weitermachen, sanieren oder verkaufen. Und ich habe mich für den schwereren Weg entschlossen und habe das Ganze umgeändert, das Sortiment bereinigt und habe dann das spezifisch irgendwie alles gemacht, nur im Nähbereich. Und das Knopfparadies ist mein Werk. Habe also die größte Knopfauswahl Deutschlands geschaffen.
Wie viele unterschiedliche Knöpfe haben Sie denn so im Angebot?
Tausende. Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber es ist die größte Knopfauswahl, die es hier in Deutschland gibt. Und in Amerika zum Beispiel, er wurde im Flieger nach New York Reklame schon gemacht im Flugzeug. Größtes Knopfgeschäft Amerikas, Avenue so und so, das ist genau die Nummer und Straße, weiß ich nicht, durch eine Mitarbeiterin, die hat das aufgesucht. Und dort, das führt auch eine ältere Dame. Und dort war sie drin, ich habe auch ein Foto davon. Meinen Sie, sie wären hier? Und das sind halb so viele Knöpfe, als was wir haben. Und die hat nur Knöpfe.
Dann gehen wir in eine Kaffeerösterei. Vielleicht hat ja jemand schon mal grüne Kaffeebohnen gesehen, das heißt, die noch nicht geröstet sind. Vor allem sieht man auch die unterschiedlichen Sorten und kann auch mal unterschiedliche Geschmacksrichtungen austesten.
Kaffee rösten in kleinen Betrieben wird ja jetzt wieder modern und ist sehr schön. Bevor es den Kaffee gab zum Frühstück mit Brot dazu, gab es die nahrhafte Biersuppe, ne? Auch für Kinder zum Frühstück. Und Kaffee kam dann auf, zunächst im Adel, aber Fulda war ein katholischer Hof und die katholischen Höfe bevorzugten die Schokolade. Die Protestanten waren die Kaffeetrinker, so ähnlich. Aber heute trinken wir ja alle gerne Kaffee und deswegen lassen wir uns jetzt zunächst mal was von Kaffeerösten und Kaffeebohnen erzählen.
Der wesentliche Unterschied von dem, was wir hier machen, zu einem Industriekaffee, ist, denke ich, schon die Vorgehensweise. Ne? Also die Industrie röstet ihren Kaffee zwischen 1,5 und maximal 3,5 Minuten. Wenn sie 3,5 Minuten rösten, dann schreiben sie schon drauf, schonende Röstung. Wir rösten zwischen 17 und 25 Minuten, je nach Sorte, je nach Anbaugebiet, je nachdem, was ich machen will, ob ein Espresso oder ein Kaffee. Und ein anderer wichtiger Unterschied ist auch, das kann man leicht sehen, wenn man unsere Sortenliste sich anguckt, dann sieht man jedenfalls bei den Kaffees lauter sehr genaue Herkunftsbestimmungen. Ja, also da steht nicht nur Guatemala oder Brasilien oder irgendwie sowas. Und es steht schon gar nicht irgendein Fantasiename, Meisterröstung, wo man dann gar nicht mehr weiß, was sich dahinter verbirgt. Sondern sie werden sehr oft wenigstens ein Anbaugebiet finden und in vielen Fällen werden sie auch eine Einzelfinker finden, also ein einziger Kaffeebauer, von dem diese Bohnen kommen. Und dann kann ich Ihnen auch in dem Fall jedenfalls auch genau sagen, was das für eine Varietät ist von den immerhin über 300 Arabica-Varietäten, die es gibt. Bei den Espressi verhält sich's anders. Das hat aber mit der Tradition zu tun, die aus Italien kommt. Da sind das überwiegend Mischungen zwischen Arabica und Robusta-Bohnen. Die Robusta gleicht gewisse Schwächen aus, die die Arabica möglicherweise hat. Nur ist die Arabica, man sagt ja oft, das ist irgendwie die bessere, die tollere Bohne. Das stimmt so nicht wirklich. Es gibt schrottige Arabica-Bohnen und es gibt sehr, sehr hochwertige Robusten. Jedenfalls, je mehr Robusta in der Mischung drin ist, desto höher der Koffeingehalt. Wir haben hier Sorten mit 70% Robusta. Das ist extrem viel, also mehr, als man auch beim durchschnittlichen Italiener kriegt. Die trinke ich nachmittags um 3 nicht mehr, sonst stehe ich senkrecht die Nacht. Es gibt aber andere, reine Arabica, also reinsortige, die trinke ich abends um 10 noch. Also, wenn Sie sowas interessiert, gerade bei einem Espresso, fragen Sie den Röster Ihres Vertrauens. Der sollte Ihnen genau Auskunft geben können, was in seinen Mischungen drin ist.
Für so ein Handwerk muss ich ja unter dem Strich, wenn ich jetzt bei Ihnen Kaffee kaufe, sicherlich mehr bezahlen und das auch völlig zu Recht. Was kostet denn jetzt ein Pfund oder ein Kilo Kaffee?
Naja, also in Kenia ist deutlich teurer als in Brasil. In Brasilien wird sehr viel mehr Kaffee angebaut als in Kenia. Das ist auch immer natürlich, wie sonst auf dem Markt auch, eine Sache von Angebot und Nachfrage. Dessen ungeachtet können Sie damit rechnen, dass Sie bei uns das Doppelte zahlen wie beim Discounter. Und das war natürlich auch eine schwierige Sache, als wir nach Fulda kamen vor 12 Jahren. Die Leute kannten das nicht mehr. Kleine Röstereien gab es schon lange nicht mehr. Die letzten wurden ja so platt gemacht in den 60ern, nach allem, was ich erfahren habe. Und die Leute sagten, ja, was macht ihr hier überhaupt? Kaffee ist doch gleich Kaffee. Wieso? Was soll das alles? Ne? Und das hat dann schon ein bisschen gedauert. Aber inzwischen sind wir hier ganz gut angekommen. Und die Leute haben mitgekriegt, dass Kaffee eben durchaus nicht Kaffee ist. Dass es große Unterschiede gibt.
Danach sind wir in einem Taschenladen, weil wir gehen einfach davon aus, es sind vor allem Frauen, die diese Führung buchen. Und was braucht jede Frau? Genügend Handtaschen. Und dieser Taschenladen ist das Schöne, dass die nur Produkte aus fairem Handel anbieten und auch, wo sie die Produzenten selbst kennen und auch möglichst nur naturbelassenes Leder.
Später hat man das dann ins Kleid eingearbeitet und durch den Schlitz konnte man eingreifen. Aber dann hat sich die Mode geändert. Es gab jetzt die Mieder-Oberteile und dann konnte man nicht mehr in die Kleidung die Taschen einarbeiten. Und dann hat sich eben so dieser Handtaschenboom entwickelt. Und so seit etwa 1805 ist eben, wenn die Frau das Haus verlässt, die Handtasche Pflicht. Ja, und auch hier haben wir ein schönes Liedchen, wo jetzt eben auch schöne, besondere Taschen angepriesen werden. Aus Materialien, die man wiederverwendet, aber lassen wir uns überraschen.
Das sind also Karten-Advies, wo man also hier nach neuestem Stand die Karten reinmachen kann. Also die Kreditkarten, Gesundheitskarten, Führerschein. Die werden hier mit dem Hebel werden die hochbefördert und dann kommen die gefächert raus. Und dann kann man die entnehmen. Und die Kreditkarten oder Bankkarten, die sind RFID geschützt. Das heißt, die können nicht ausgelesen werden. Und das ist so ein Produkt, das wird in Holland hergestellt, in Amsterdam in einer kleinen Manufaktur. Und die Endfertigung, das heißt die Mechanik und so weiter, was noch so angebracht werden muss, das machen soziale Werkstätten. Also da gibt es einen sozialen Hintergrund.
Wie lange müssen Sie eigentlich suchen, bis Sie die Produkte tatsächlich auch gefunden haben? Weil so eine Palette zusammenzustellen, kostet ja wahrscheinlich auch viel Zeit.
Das kostet wirklich schon viel Zeit. Und das machen wir über viele Jahre kontinuierlich auf den einschlägigen Messen. Zum Beispiel die ILM, die Lederwarenfachmesse, die bedeutende in der Welt, in Offenbach. Oder auch auf Trendmessen in Frankfurt, wo eben halt auch kleinere Aussteller, kleine Hersteller aus fernen Ländern dort ihre Produkte präsentieren. Wir laufen dann die Gänge und die Stände ab, gucken nach neuen Lieferanten, neuen Herstellern und neuen Produkten. Das ist ein richtiger Prozess, der sich über Jahre erstreckt.
Trotz alledem, Einzelhandel hat es ja heute jetzt nicht so ganz einfach. Wie ist Ihre Geschäftspolitik, dass Sie es tatsächlich schaffen, mit diesem Anspruch gegen Kaufhäuser, Versandhandel, Internet und sonst wie immer noch zu bestehen?
Wir müssen anders sein als die Kaufhäuser, auch der Versandhandel, der Onlinehandel. Wir müssen Kundennähe zeigen, vor allen Dingen auch Kompetenz. Wir möchten auch den Menschen, den Kunden was erklären, auch Hintergründe erklären. Und es ist nicht unbedingt, dass wir dann teurer anbieten, sondern es geht darum, dass die Kunden dann gerne ins Geschäft kommen und was kaufen. Das ist der Hauptgrund und das, denke ich, machen wir ganz gut seit 2009.
Was versprechen Sie sich jetzt auch von dieser Führung, dass Leute anschließend am besten gleich nach der Führung nochmal vorbeikommen und richtig anfangen zu stöbern, weil man in so einem Verbund eingeschlossen ist und weitergehen muss, dann ist es ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach, nicht so viel Zeit.
Ja, also die Zielsetzung ist es, dass man sagen kann, wenn eine Gruppe von Damen und Herren in einer Stadtführung ihr unser Geschäft betritt, dass die erstmal die Andersartigkeit von Artikeln erkennen und dann vielleicht auch sagen, ach, das ist mal eine schöne Geschenkidee, vielleicht auch mal was mitnehmen und kaufen oder eines Tages bei einer Stadt, beim Musicalbesuch oder so, wenn sie Fulda besuchen, sich an unser Geschäft erinnern und wieder mal vorbeikommen. Also schon versuchen, auch einen Kundenstamm weiter auszubauen oder aufzubauen aus fremden Städten, weil wir merken, dass die Kleinstädte mittlerweile der Einzelhandel extrem schrumpft. Das fing bei Städten mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern an und hat jetzt schon Städte mit 40.000, 50.000 Einwohnern ganz klar erreicht. Großer Leerstand, große Problematiken.
Den Abschluss bilden wir dann bei Kostbar. Das ist so ein kleiner, feiner Laden, der viele Spezialitäten aus Fulda und der Region anbietet. Und da gibt es einen Fuldaer Tapas-Teller mit tollen Kleinigkeiten, die hier aus der Region stammen.
Ich hoffe, es hat bis jetzt Spaß gemacht. Also bei uns geht es um den Genuss und das leibliche Wohl. Wir haben auch eine Kleinigkeit schon mal vorbereitet und auch nochmal angesichts des doch etwas trüben Wetters. Wie heißt es so schön, in Fulda rennt so das Läuten die Glocken, Sonntag meistens beides. Ein bisschen eine Kleinigkeit vorbereitet, einen kleinen Auszug aus unserer Genusswelt, die wir im Laden wiederfinden. Deswegen darf ich euch erstmal an die Tische bitten, euch etwas zu stärken. Und dann darf ich euch kurz in den Laden reinbitten, da zeige ich euch gerne auch nochmal unser Lädchen und unser Konzept. Aber erstmal herzlich willkommen bei uns hier zum Genießen. Füllt mit einem Amarillo, das sind zwei junge nette Herren aus Hilders, also aus der Region, die einen Ingwer-Likör herstellen. Er wärmt von innen, Ingwer ist immer gut. Unten drunter findet er ein kleines Laugengebäck von meinem Freund hier aus der Bäckerei Ballmeier. Das ist der einzige Bäcker, der einen Doppelzopf macht beim Brezel. Findet man also auch im Laugen, im Logo wieder vom Ballmeier. Da drauf ist ein Sommerkräuterdip. Davor ist natürlich auch wieder von der Bäckerei Ballmeier ein schönes Bauernbrot mit Butter drauf und einem indischen Gewürzsalz, das ist ein Kala Namak, da sage ich jetzt mal nicht ganz viel dazu, sonst ist die Überraschung weg, wenn man was esst. Oben drüber ist eine Röner Weißwurst mit fermentiertem Pfeffer und rechts etwas Süßes, nicht ganz aus der Region, aber auch aus Deutschland, vom Rheil am Main. Ein Gouffret, ein, wie meine Frau so schön immer sagt, ein kühlendes, zart schmelzendes Kakaokonfekt. Also, und oben drüber die Serviette, um sich das Mull abzuputzen. Also.
Wir haben ja schon die Informationstour für unsere Gästeführer gemacht, die wir dafür ausgebildet haben. Ich habe also beide Infotouren geleitet und muss sagen, also in jeder Tour hat schon allein die Gästeführer haben eingekauft dabei, weil sie gesagt haben, oh, in dem Geschäft, da war ich jetzt so noch nicht drin, aber es ist ja toll, was ich hier finde. Und ich denke, dass das unsere Besucher auch machen. Die Tour wird einmal im Monat angeboten für individuelle Gäste und dann kann natürlich jede Gruppe diese Tour auch für sich alleine buchen. Dann kriegen sie einen individuellen Termin, den wir mit ihnen absprechen. Natürlich müssen die Geschäfte offen sein, also es geht zum Beispiel nicht an einem Sonntag, aber unter der Woche und Samstag ist das überhaupt kein Problem. Dann kriegen sie zu ihrem Wunschtermin ihren eigenen Gästeführer.
Nun bin ich nicht der Permanent-Shopper, aber diese Tour hat Spaß gemacht, weil sie eben nicht das Übliche bietet. Und gekauft habe ich auch was, Logo. Jetzt müssen Sie es selber testen. Danke fürs Reinhören und so long.